NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Mai 1885. Der Geburtstag des Dirigenten Otto Klemperer.
Am Abend fühlte er sich sehr schwach, verlangte aber, man solle ihm wieder einmal die dritte Leonoren-Ouvertüre vorspielen. Hören wollte er nur die Aufnahme, die sein Freund aus langen Jahrzehnten, der Zeitgenosse vom Jahrgang 1885, Otto Klemperer, geleitet hatte. Das Unvermeidliche wiederholte sich auch diesmal. Als das Trompetensignal erklang, begann Ernst Bloch zu weinen, wie stets an dieser Stelle. Am anderen Morgen ist er rasch gestorben.
1977 starb der Philosoph Ernst Bloch in Tübingen. Ein letztes Mal war ihm, wie sich sein Kollege Hans Meyer erinnerte, der Geist der Utopie durch die Musik spürbar geworden, durch Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 in einer Aufnahme von Otto Klemperer, dem Freund und Anreger, der dem Marxisten Bloch klarmachte, wie in der Kunst die Größe der Vergangenheit in die Wagnisse der Gegenwart einschießt. Ernst Bloch über seinen Freund Klemperer.
Es galt hier auch, dass das Neue, das gute Neue, niemals ganz neu ist. Das ging hier auf Genauigkeit, Exaktheit, Solidität, forschen wollen, wie die Partitur wirklich aussieht. Das verband sich mit Vorstoß ins Neue, Unbekannte, in die Fantasie greifende noch dazu, auf eine einzigartige Weise.
Klemperer hatte keine Form von Technik oder Stil und auch keine Methode. Er stand einfach da, mit Autorität und Überzeugung. Irgendwie war er ein Zauberer.
Yehudi Menuhin, Geiger und Humanist über Otto Klemperer.
Er scheint mir in den ersten Jahrzehnten außerordentlich emphatisch gewesen zu sein. Mit sehr vielen Gästen, sehr leidenschaftlich, sehr überbordend. Man darf nicht vergessen, er hatte eine schwere manisch-depressive Erkrankung. Und besonders in diesen manischen Phasen, da war eben auch sein Dirigieren sehr leidenschaftlich.
Eva Weisweiler, Musikwissenschaftlerin und Autorin der jüngsten Biografie über Otto Klemperer.
Es gibt dann diesen Begriff, der mit ihm in Zusammenhang gebracht wurde, die heilige Nüchternheit.
Wolfgang Schreiber, Musikjournalist und Dirigentenexperte. Zauberer ohne Technik, manischer Feuerkopf, gar Priester heiliger Nüchternheit. Dieser Otto Klemperer ist offenbar nicht leicht zu fassen, weder künstlerisch noch menschlich. Vielleicht war ihm, der sich selbst als Immoralist bezeichnete, einzig die Moral des Kunstwerks, eine fixe Größe, die in einem schillernden, unsteten Leben aufragte. Oft geriet er dabei unter Beschuss seiner Zeitgenossen, als Anwalt der Moderne, aber auch als Jude. Und die Angst zu scheitern brachte seine labile Psyche immer wieder in Unordnung.
»Ich habe jeden Mut und jede Hoffnung verloren und lebe in einem schlimmen Zustande«,
schrieb er aus einer seiner vielen Krisen an die Witwe von Gustav Mahler.
»Ich glaube, ich werde elend scheitern. An Komponieren ist natürlich gar nicht zu denken.«
Wenn es ihm besser ging, hat Klemperer tatsächlich komponiert. Die meisten Partituren liegen heute in der Library of Congress in Washington.
Es gibt 6 Symphonien, es gibt 9 Streichquartette, es gibt sehr viele Klavierlieder. Das ist eine moderne Richtung, in der er komponiert und eben nicht die spätromantische.
Ein großes Adagio beendet das 7. Streichquartett von 1969. Ein melancholischer Rückblick auf die Moderne und das eigene Leben. Damals hat Klemperer dem englischen Musikkritiker Peter Hayworth über seine Herkunft berichtet. Mit einer schleppenden Stimme, die von den Folgen einer Hirnoperation im Jahr 1939 beeinträchtigt war.
Mein Vater ist in Prag geboren und mein Großvater liegt dort begraben. Also wir gehörten absolut zu der österreichisch-ungarischen Monarchie.
Sein Vater war Sohn eines orthodoxen Religionslehrers im Prager Ghetto und hat sich im jüdischen Hausiererwesen betätigt und ist auf diese Weise nach Breslau gekommen, wo ein älterer Bruder von ihm auch schon Hausierer war. Und die zogen mit eingesalzenen Rettichen und Strumpfbändern und Türklinken über Land. Und dort hat er dann ein feines Hamburger Fräulein kennengelernt.
Fräulein Ida Nathan, Spross einer alteingesessenen Familie von sephardischen Juden, wurde bald Frau Klemperer und Mutter von Regina, Marianne und Otto, der am 14. Mai 1885, heute vor 125 Jahren, in Breslau geboren wurde. Mit ihren Kindern ließen sich die Klemperers in Hamburg nieder, als sogenannte Reformjuden, wobei die Mutter der Religion keine zentrale Rolle im Leben zumaß.
Sie ist mit den Kindern zwar einige Zeit in die Reformsynagoge gegangen und Otto Klemperer ist auch noch beschnitten worden, aber das war's dann. Also damit hörte eigentlich die Ausübung jüdischer Religion in seinem Elternhaus auf, sehr zum Bedauern des Vaters.
Aber antisemitische Anfeindungen ließen nicht auf sich warten, selbst im liberalen Hamburg, wo Klemperer auf das Realgymnasium des Johanneum ging und sich bei den Zeugnisabschlüssen benachteiligt fühlte.
Ich war der Zweite, aber mein Zeugnis war oft besser wie das vom Ersten. Aber ich wurde nicht Erster.
Ja, dann warum?
Aus Antisemitismus, weil man doch nicht einen Juden zum Primus eines großen deutschen Gymnasiums macht.
Was antisemitische Benachteiligung bedeutete, das sollte Klemperer im Laufe seines Lebens noch öfter zu spüren bekommen. Zunächst aber hatte er das Schlüsselerlebnis, das seine künftige Haltung als Dirigent bestimmte, Wolfgang Schreiber.
Klemperer kommt entscheidend von Gustav Mahler. Das war das große Erlebnis, die große Schule seiner Jugend. Er ist Mahler begegnet in Hamburg. Und das war für ihn eine Fanalfigur.
Ich wusste, das ist der Kapellmeister Mahler. Es kommt wahrscheinlich daher, dass Mahler damals im Hamburger Stadttheater als Dirigent tätig war. Und da sah ich ihn auf meinem Schulweg.
Mahler war derjenige, der die Kunst als unerbittliche Wahrheit vertreten hat, der als Dirigent eine lodernde Erscheinung war, die einfach für junge Musiker eine Offenbarung dargestellt hat.
Über Gustav Mahler trat die Wahrheit der Kunst in das Leben des hochaufgeschossenen, fast 2 Meter großen Jünglings mit den dunklen Augen und den depressiven Anlagen. Die Kunst erlöste ihn zunächst auch vom Einfluss der dominanten Mutter. 1900 ging Klemperer zum Klavierstudium nach Frankfurt, wechselte dann mit seinem Lehrer James Quast nach Berlin, wo er nicht nur Gustav Mahler nahe kam, sondern auch seine erste Dirigiererfahrung machte. Nicht mit großer Sinfonik, sondern mit der leichten Muse.
Max Reinhardt machte damals zum ersten Mal im Neuen Theater Orpheus von Offenbach mit Schauspielern. Das war das Neue. Von der dritten Aufführung an dirigierte ich 50 Mal den Orpheus jeden Abend. Das war eine sehr amüsante Beschäftigung.
Nicht von Orpheus in der Unterwelt, aber von der Ouvertüre zu Offenbachs Schöner Helena hat sich eine Aufnahme erhalten. Von 1927 mit Otto Klemperer und dem Orchester der Berliner Staatsoper. Bis er dieses Orchester dirigieren durfte, musste er allerdings noch den dornigen Weg jedes Opernkapellmeisters durch die Provinz absolvieren. Er dirigierte am Landestheater in Prag, in Straßburg, Hamburg und sogar in der Arbeiterstadt Barmen, wo er erstmals Wagners Ring des Nibelungen und den Parsifal aufs Programm setzte. Hektische Liebesaffären bestimmten diese Lehrjahre neben schweren Depressionen, die er in monatelangen Sanatoriumsaufenthalten kurierte. Viele Freunde machten sich Sorgen.
Er war manchmal 5, 6 Wochen lang unzugänglich, in schlimmem Zustand, körperlich verfallen, für Proben nicht zu haben. Ich glaube, dass er damals im Kampf mit sich selber lag und meinte, du bist ein wertloser Harlekin.
Er ist aber offensichtlich zur Ruhe gekommen durch seine Ehe mit einer Kölner Opernsängerin, Johanna Geißler. Und die haben eine ganz glückliche Ehe geführt. Sie hatten zwei Kinder, die Lotte und den Werner. Er hatte ein recht gutes Verhältnis zu Adenauer, der damals Oberbürgermeister war. Das waren relativ ruhige Jahre, wo man das Gefühl hatte, er ruhte schon in seiner Familie.
Bisher hatte Klemperer das Repertoire von Mozart bis Wagner dirigiert. In seinen Kölner Jahren zwischen 1917 und 1924 kamen nun verstärkt Zeitgenossen hinzu. Die Kulinariker Erich Wolfgang Korngold und Franz Schreker, aber auch die neuere Arnold Schönberg und Leoš Janáček, dem Klemperer den Weg für seine internationale Alterskarriere bahnte. Im Jahr 1927 begann für Klemperer das aufregendste Opernexperiment der Zwischenkriegszeit. Berlin leistete sich neben der Städtischen Oper in Charlottenburg und der Staatsoper unter den Linden ein drittes Haus am Platz der Republik im ehemaligen Ballhaus Kroll. Als künstlerischer Leiter dieser Kroll-Oper konnte Klemperer historische und zeitgenössische Werke von Mozart bis Schönberg und Stravinsky in provokanten Inszenierungen und Bühnenbildern vorstellen. Der Musikjournalist Wolfgang Schreiber sieht darin die Vorläufer des heutigen Regietheaters.
Zu diesem Regietheater gehörte natürlich, dass das Bauhaus Dessau mit wenigstens zwei seiner führenden Künstler vertreten war. Das war Oskar Schlemmer und Laszlo Moholy-Nagy. Es waren Regisseure wie Jürgen Fehling, auch Gustav Gründgens hat dort inszeniert.
Das war eben eine wunderbare Arbeit mit Klemperer, vor dem wir alle immer ein bisschen zitterten, weil er ja ein Typ des modernen Dirigenten war, mit einer szenischen Fantasie, die etwas weiter zurücklag.
Dabei sprach die Krolloper, die sich an alle Schichten der Bevölkerung wandte, zum ersten Mal auch die linke intellektuellen Szene an, die sich damals um den jungen Ernst Bloch scharte.
Durch die Art von Klemperer zog es Intelligenz, die an sich zwar hochgradig musisch, aber nicht musikalisch war, zu der Krolloper hin, die so etwas ganz Eigenartiges, auch wahrscheinlich in der Geschichte des Theaters und vor allem der Oper darstellte, die doch eine mehr dekorative als intelligente Kunstform bisher war.
Doch schon nach 4 Jahren war das Experiment Krolloper gestorben. Im April 1933 musste Klemperer emigrieren, von seinem Posten an der Berliner Staatsoper verjagt wie ein Hund. Die Philharmoniker in Los Angeles nahmen ihn auf, er stürzte sich in ein hektisches Reiseleben, wurde von Krankheiten und Unfällen heimgesucht, litt unter den Folgen seines Hirntumors. Seine Frau zerbrach unter dem Stress und starb schon 1956, als Klemperer allmählich in Europa wieder Fuß gefasst hatte. Zunächst als Dirigent an der Budapester Oper, dann als Chef des Philharmonia Orchestra in London, mit dem er zahlreiche Platten einspielte. Und erst im Alter bemerkt seine Biografin Eva Weisweiler eine gewisse Beruhigung.
So eine gewisse Ruhephase ist eigentlich erst Ende der 60er Jahre, wo er dann auch mal wieder zu sich selbst kam, wo er gelesen hat. Da hat er dann plötzlich den ganzen Günter Grass gelesen, hat sich dann mit den neueren Werken von Ernst Bloch und Jean Emery befasst, auch wieder mit seinen jüdischen Wurzeln. Also es ist dann eigentlich nochmal so ein ganz neuer Abschnitt.
Am 6. Juli 1973 starb Otto Klemperer mit stolzen 88 Jahren in Zürich, 4 Jahre vor seinem Freund Ernst Bloch. Es war das Ende einer Wanderschaft, deren Folgen das deutsche Musikleben im 20. Jahrhundert verändert haben.
Wann sind diese Wanderjahre zu Ende gekommen? Und wie?
Niemals. Sind noch immer nicht zu Ende.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Otto Klemperer, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den sogenannten Bauernkrieg.
NDR Info. wissen, was die Welt bewegt.